Wie schon angekündigt, es geht weiter in unserer Daniel-Reihe. Es geht heute darum, wie aus Stolz Dankbarkeit wird. Es ist schon der dritte Teil und macht euch keine Sorgen, wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst haben solltet. Ihr werdet heute trotzdem mitkommen, denke ich. Es ist nicht irgendwie wie bei Herr der Ringe oder so. Ist das da so? Ich glaube schon, dass man nicht versteht, worum es geht, wenn man die ersten beiden Teile nicht gesehen hat. Trotzdem empfehle ich euch, die noch nachzuschauen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Es geht weiter mit Daniel, beziehungsweise eher Nebukadnezar. Die Story von letzter Woche mit dem Feuerofen war schon heftig, sage ich mal. Eine meiner Lieblingsgeschichten noch in der Kinderstunde. Diese Woche wird es, sagen wir mal, wild, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was soll ich sagen? Nebukadnezar, wir beschäftigen uns jetzt schon länger mit ihm, irgendwie schnallt das nicht so richtig. Und es ist so, er ist ein langsamer Lerner. Das werden wir heute feststellen. Ich möchte direkt mit zwei Versen einsteigen, die zu dem heutigen Abschnitt gehören. Da lesen wir in Daniel 4 die Verse 26 und 27. 12 Monate später, ich sage euch später noch, was es mit diesen 12 Monaten auf sich hat, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte: Ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? Hier spricht Nebukadnezar, der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Wer zur Zeit von Nebukadnezar die Stadt Babylon betrat, der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dort konnte man eine 27 Kilometer lange Außenmauer mit 100 Toren bestaunen, über 50 Tempel, deren Gold- und Silberkuppeln die Stadt im Sonnenlicht erglänzen ließen, der Palast des Königs mit einem Thronsaal von 17 mal 52 Metern, die hängenden Gärten, eines der 7 Weltwunder. Die Stadtmauern waren so breit, dass ein Gespann von 4 Pferden darauf wenden konnte. Eine Metropole der Superlative. Wenn man sich das mal alles so vor Augen führt, und das waren nur ein paar kleine Punkte, es gab noch viel mehr zu bestaunen in Babylon damals. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann hat doch der König Nebukadnezar allen Grund, stolz auf sich zu sein, stolz auf sein Reich zu sein, stolz auf das zu sein, was er allein durch seine gewaltige Macht erbaut hat, laut seiner Worte. Also ganz schön viel Stolz, der da aus diesem König kommt. Wer von euch kennt das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall? War jetzt mehr oder weniger eine rhetorische Frage. Ich bin davon ausgegangen, dass die meisten von euch es kennen werden. Ich finde, es ist auch ein Sprichwort, was uns relativ häufig noch begegnet, was häufig benutzt wird, hat immer so einen leichten schadenfreudigen Unterton. Also gerade wenn zum sagt man ja ganz gerne mal, kommt vor dem Fall. Wusstet ihr aber, dass dieses Sprichwort aus der Bibel stammt? Dort heißt es in Sprüche 16, Vers 18, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und es gibt noch andere Bibelstellen, wo wir von Stolz bzw. Hochmut lesen. Zum Beispiel Sprüche 16, Vers 5, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Oder aus Psalm 18, der Vers 28, denn du rettest ein von Not gebeugtes Volk, aber Menschen mit hochmütigem Blick erniedrigst du. Besonders bei diesen letzten beiden Bibelstellen fällt auf, wenn es um das Thema Stolz geht, dann wird Gott aktiv. Wenn es so ist, wie es hier steht, dass wir ein stolzes Herz oder einen hochmütigen Blick haben, dann sind das Eigenschaften, die Gott nicht gefallen und die er nicht so stehen lassen möchte. Jetzt frage ich dich mal ganz direkt persönlich, wie stehst du zu dem Thema Stolz? Würdest du sagen, dass du ein Problem mit Stolz hast? Also du musst das jetzt nicht laut Ja oder Nein rufen. Ihr müsst euch jetzt hier nicht die Blöße geben, aber denk mal drüber nach. Das fängt ja schon so in kleinen Dingen an. Also ich habe irgendeine Leistung erbracht Und dann denke ich mir, ja, das also habe ich schon gut gemacht, ne? Würde ich jetzt schon gern die Anerkennung für bekommen, die dafür geleistet werden sollte, weil ich habe das ja hier geschafft. Das ist mein Tun. Wäre ja schließlich ohne mich nicht möglich gewesen. Habe ich schon irgendwie gut gemacht. Wir können stolz sein auf ganz unterschiedliche Dinge, zum Beispiel auf Schulabschlüsse, auf unseren Job, auf materielle Dinge wie Handys, Autos, Kleidung, Schmuck. Manchmal finden wir uns vielleicht auch ein bisschen schöner als andere. Oder du bist stolz auf deinen Lebenswandel, darauf, dass du alles richtig gemacht hast im Leben. Es sind so Momente, wo ich so laut sage, ja, nee, also hat er oder sie schon gut gemacht. Und insgeheim denke ich mir, ah, ich hätte es aber besser gemacht. Oder das kann ich auch. Würdest du sagen, dass du dich da wiedererkennst? Oder sagst du, nee, das betrifft mich nicht. Stolz und Hochmut sind eigentlich keine große Sache für mich. C.S. Lewis hat was Schlaues zum Thema Stolz gesagt. Er sagte, wenn du der Meinung bist, dass du kein Problem mit Stolz hast, bedeutet das, dass du in der Tat ein sehr großes Problem mit Stolz hast. Autsch. Was passiert, wenn wir stolz sind, wenn wir hochmütig sind, wenn wir überheblich sind? Einen großen Part spielt hierbei das Vergleichen mit anderen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich mich ständig mit anderen vergleiche, ob bewusst oder unbewusst. Manchmal mache ich mich dann schlechter, manchmal mache ich mich dann besser. Und in diesem Vergleichen entsteht ja eine Art Überheblichkeit. Ich überhebe mich über den anderen oder über die andere. Und im Moment bin ich nicht stolz, weil ich schön bin oder weil ich schlau bin oder weil ich erfolgreich bin oder weil ich intelligent bin. Nein, ich bin stolz, weil ich schöner, schlauer, erfolgreicher bin als andere Personen. Ich stehe über ihnen. Lass uns ein Gleichnis dazu lesen aus Lukas 18, das hier von Jesus erzählt wird. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen zur Verachtung nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündige Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Kurz für einige vielleicht zur Erklärung, ein Pharisäer war damals jemand, der regelmäßig in die Synagoge ging, der sich an alle wichtigen Regeln hielt und, sagen wir mal, so ein tadelloses, frommes Leben führte, jedenfalls nach außen hin. Und dieser hier war offensichtlich sehr stolz darauf. Der Zolleinnehmer hingegen war ja eher das Gegenteil. Zolleinnehmer wurden damals von der Gesellschaft verachtet, weil sie mit zwielichtigen Geschäften ihr Geld verdienten und den Menschen meistens mehr Geld abknüpften, als es eigentlich rechtmäßig gewesen wäre. Also was tut der Pharisäer hier? Er vergleicht sich mit dem Zolleinnehmer, der mit ihm im Tempel ist. Er bleibt nicht bei sich und sagt, danke Gott, dass ich kein Sünder bin, sondern er sagt, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Es ist ziemlich einfach, sich wertvoll und gut zu fühlen, indem wir auf andere herabschauen. Findest du nicht? Wir sehen hier 2 Menschen, die zu Gott beten. Der eine hat betrogen, der andere hat ein Problem mit Stolz. Der eine erkennt es, der andere nicht. Der Pharisäer denkt sich, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber im Vergleich zu dem da? Sein Stolz hat ihn blind gemacht. Er denkt, dass er Gottes Vergebung nicht braucht, sondern dass andere sie wohl wesentlich nötiger haben als er selbst. Kommen wir zurück zu unserem stolzen König in Babylon. Nebukadnezars Worte, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe, gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre. Wie wir in den Versen zu Beginn gesehen haben, gefällt Gott diese Form von Stolz, Hochmut, Überheblichkeit nicht. Denn es ist ganz klar, dass Nebukadnezar dieses Reich nicht allein und ausschließlich durch seine Kraft aufgebaut hat. Er war vermutlich ein guter Führer, also gut im Sinne von erfolgreich. Und er hat bestimmt die ein oder andere Entscheidung getroffen, die dieses Königreich wachsen ließ. Aber die entscheidenden Ressourcen dafür hatte ihm doch Gott zur Verfügung gestellt. In der Predigt am letzten Sonntag ging es unter anderem um das Gebot aus den 10 Geboten, wo es heißt, dass wir uns kein Götterbild machen sollen. Denn Gott sagt von sich selbst, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Daniel und seine Freunde entschieden sich dagegen, das Götzenbild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, anzubeten. Dieser Stolz, den Nebukadnezar hier an den Tag legt, fühlt sich fast so an, als ob er sich gerade selbst zu so einem Götterbild macht. 12 Monate bevor Nebukadnezar so stolz auf diesem flachen Dach seines Palastes umherstolzierte, hatte er einen Traum. Und dieser Traum ist eine Warnung von Gott, dass Nebukadnezar dringend sein Verhalten ändern muss. Und Nebukadnezar geht dann zu Daniel und schildert ihm diesen Traum und schildert ihm, was er gesehen hat und bittet ihn darum, den Traum für ihn zu deuten. Und Daniel tut das zwar, aber man hat den Eindruck, er tut es nicht besonders gerne. Lesen wir Daniel 4, Vers 16. Daraufhin stand Daniel, der auch Belshazzar genannt wird, eine Zeit lang vor Entsetzen wie erstarrt, weil ihm seine Gedanken Furcht einjagten. Da sagte der König zu ihm, Belshazzar, lass dir vom Traum und seiner Auslegung keine Angst machen. Belshazzar antwortete ihm, mein Herr, ich wünschte mir, dass der Traum denen gilt, die dich hassen und dass die Deutung deine Feinde betrifft. Ich sag mal so, das kann nichts Gutes bedeuten. Dann wiederholt Daniel jetzt nochmal ja, den Inhalt dieses Traumes, den Nebukadnezar zuvor ihm geschildert hatte. Er erzählt, der Baum, den du gesehen hast, dieser große und mächtige Baum, der bis zum Himmel reichte, der dichtes Laub hatte und reiche Früchte trug, in dessen Schatten die Tiere ruhten und in dessen Zweigen die Vögel nisteten und der allem, was lebt, Nahrung bot. Dieser Baum bist du selbst, mein König. Du wurdest groß und mächtig, deine Gewalt reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft erstreckte sich bis an die äußersten Ende der Erde. Dann aber sahst du den Engel vom Himmel herabkommen, der befahl, fällt den Baum, vernichtet ihn. Nur den Stumpf lasst übrig und legt ihn in Ketten. Er bleibe unten am Boden zwischen Gras und Tieren und sei schutzlos, dem Tau preisgegeben, 7 Jahre lang. Und jetzt folgt die Auslegung Daniels. Der Höchste hat über dich, mein Herr und König, einen Beschluss gefasst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen und du musst bei den wilden Tieren des Feldes leben. Wie die Rinder wirst du dich von Gras ernähren und vom Tau des Himmels wirst du durchnässt werden. 7 Zeiten werden so über dich hinweggehen. Erst dann wirst du erkennen, dass der Höchste die Gewalt über alle Reiche der Welt hat und dass das Königtum denjenigen geben kann, dem er will. Dass aber befohlen wurde, den Baumstumpf und die Wurzeln stehen zu lassen, bedeutet Folgendes. Dein Königreich wird dir wieder zufallen, sobald du eingesehen hast, dass der Herr im Himmel die Herrschaftsgewalt innehat. Darum, o König, höre an, was ich dir rate. Lass ab von deiner Sünde und schaffe Recht. Brich mit deinen Ungerechtigkeiten und kümmere dich darum, dass die Armen und die Unterdrückten das bekommen, was sie brauchen. Nur dann kann es dir auf Dauer gut gehen. Daniel zeigt ihm also hier am Ende noch einen letzten Ausweg auf. Er sagt zu ihm, brich mit deinen Ungerechtigkeiten. Kümmer dich um die Armen und die Unterdrückten. Und Nebukadnezar sagt, ja gut, alles klar, danke für den Hinweis, werde ich jetzt so machen. Scherz, sagt er natürlich nicht. Wie gesagt, Nebukadnezar ist eher ein langsamer Lerner. Es vergehen 12 Monate. Gott wartet also ab, was Nebukadnezar wohl mit dieser Warnung anfangen wird und sagt genau das, was wir am Anfang schon gelesen haben. 12 Monate später, als Nebukadnezar auf dem flachen Dach des Königspalastes in Babel spazieren ging, rühmte er sich und sagte, ist es nicht dieses großartige Babel, das ich allein durch meine gewaltige Macht zur königlichen Residenz erbaut habe? Gereicht es mir nicht zu Ruhm und Ehre? Er rühmt sich selbst als Antwort auf das, was Daniel ihm ausgelegt hatte. Dann lesen wir weiter in Daniel 4, Vers 30. Sofort geschah mit Nebukadnezar, was ihm die Stimme, also Gott, angekündigt hatte. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Gras wie die Rinder und wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Die Jahre vergingen und seine Haare wurden lang wie Adlerfedern und seine Nägel wie die Krallen eines Vogels. Es kommt also alles so, wie es Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat, beziehungsweise wie Daniel es gedeutet hat. Gott macht Nebukadnezar krank und nimmt ihm alles. Er demütigt ihn, erniedrigt ihn. Er wurde von allen verstoßen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht jede Krankheit, die wir bekommen, kommt von Gott, weil er dir irgendwas zeigen will. Aber an dieser Stelle können wir mal darüber nachdenken, was Gott ihm dadurch und auch uns zeigen will. Gott sagt damit, du glaubst, du hast das alles alleine gemacht? Ich meine, du hast schon ein paar Sachen richtig gemacht, aber weißt du eigentlich, wer ich bin? Wer Herrscher einsetzt und wer Herrscher wieder absetzt? Meinst du nicht, es hätte in deinem Leben einen Unterschied gemacht, wenn du nicht hier in diese Stadt, in diesen Palast geboren worden wärst? Meinst du nicht, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn du nicht diese Fähigkeiten bekommen hättest, die du hast und wenn du sie nicht so hättest einsetzen können, wie du es gerade tun kannst? Meinst du nicht, dass das alles ein Geschenk ist? Das Tückische am Stolz ist, dass wir manchmal gar nicht merken, dass wir ihm zum Opfer fallen. Gott macht Nebukadnezar also krank. Er wird so richtig psychisch krank. Er verliert diese gewaltige Macht, die ihn mit so viel Stolz erfüllte. Und Gott hat ihn mit diesem Traum vorgewarnt. Und er ist wirklich 7 Jahre lang ganz unten, ganz am Boden. Aber Gott hatte ihm auch versprochen, dass er nach diesen 7 Jahren wieder zurückkehren wird, dass er sich verändern wird und dass er sein Königreich auch zurückerhalten wird. Und diese 7 Jahre vergehen und wir lesen von demselben so überstolzen Mann nach 7 Jahren folgenden Vers 31. Am Ende dieser Jahre richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf. Mein Verstand kehrte wieder. Und ich dankte dem Höchsten, lobte ihn und gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Wer bin ich schon? Wer bist du schon? Wir sind nur ein ganz kleines Licht in der Geschichte. Und wir nehmen uns manchmal so wichtig. Und Gott besteht von Generation zu Generation. Er besteht außerhalb der Zeit. Und er hat alles gemacht. Und Nebukadnezar hat das endlich verstanden und merkt, okay, das ist Freiheit. Und an dieser Stelle möchte ich mal klarstellen, was das Gegenteil von Stolz ist. Ich glaube, da liegen wir manchmal falsch. Das Gegenteil von Stolz ist nicht Minderwert. Es ist nicht, sich klein zu machen, sich unwürdig zu fühlen, sich selbst den Wert abzusprechen, den Gott dir selbst gibt. Minderwert ist auch irgendwie eine Art von Stolz. Das Gegenteil von Stolz ist Demut. Jetzt denkst du dir vielleicht, wow, Demut, wieder so ein frommes Wort, was soll das sein? Und an dieser Stelle möchte ich gern unseren Pastor Tilman Frey zitieren. Du hast mich letzte Woche nochmal daran erinnert, was du sagst, was Demut ist. Und du hättest mich gar nicht erinnern brauchen, weil ich es nämlich noch wusste. Du hast es irgendwann mal in einer Predigt gesagt. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber es ist hängen geblieben. Und dieser Satz schwirrt mir immer mal wieder im Kopf herum. Demut ist, sich selbst mit Gottes Augen zu sehen. Zu erkennen, wer Gott ist und wer ich durch ihn bin. Insofern ist Demut nichts anderes als die realistische Einschätzung unserer selbst. Dein Wert wird nicht davon bestimmt, wie gut oder schlecht du im Vergleich zu anderen bist, sondern dadurch, wie Gott dich sieht. Und wenn du das mehr und mehr begreifst und erkennst, welchen Wert Gott in dich hineingelegt hat, wie wichtig du ihm bist und was er dir alles schenken möchte, dann entwickelt sich daraus eine Dankbarkeit. Jedenfalls würde ich mir das für dich wünschen. Es entwickelt sich eine Dankbarkeit für alles, was Gott dir zur Verfügung stellt, für alles, was Gott in dich hineingelegt hat. Nebukadnezar lobt Gott und sagt, dass seine Herrschaft eine Herrschaft für alle Zeiten ist. Niemand kommt ihm jemals gleich. Damit hat er in diesen 7 Jahren eine wirklich sehr wichtige Lektion gelernt. Und diese Lektion gilt heute noch für dich und sie gilt auch für mich. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Eine sehr wichtige Lektion. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist es wie so eine Art Befreiung. Ich kann sagen, Gott, alles ist von dir. Alles, was ich habe, ist von dir. Das ist, ja, für mich fühlt es sich so an wie so eine Erleichterung. Ich muss mir meinen Wert nicht selbst erkämpfen. Und damit, ja, komme ich einfach in ein Level von Freiheit, was Gott dir schenken möchte. Nebukadnezar erkennt also am Ende seiner Krankheit, wie mächtig Gott ist und wie klein er als Mensch ist. Und dann sagt er weiter in Daniel 4, Vers 32, alle Bewohner der Erde sind vor dir wie nichts und mit den Göttern des Himmels verfährst du nach Belieben. Es gibt keinen, der dich zur Rechenschaft ziehen, niemand, der dir vorhalten kann, was tust du da? Und ich finde, dieser letzte Satz ist ja echt bemerkenswert, denn Nebukadnezar macht Gott keine Vorwürfe. Er macht ihm keine Vorwürfe für das, was er jetzt 7 Jahre erlebt hat, was er durchlitten hat. Sein Herz ist trotz dieses Zerbruches weich geblieben. Es ist nicht hart geworden. Er hat es geschafft, an einen Punkt zu kommen, wo er ja diese demütige Herzenseinstellung hat, dass er sagt, Gott, egal was passiert, auch wenn ich durch die schlimmsten 7 Jahre meines Lebens gehe, ich werde niemals sagen, was tust du da? Ich werde nicht anfangen, dir Vorwürfe zu machen. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wie ist es bei mir, wenn ich durch schwere Zeiten gehe? Wird mein Herz hart? Fangen wir an, Gott Vorwürfe zu machen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber wenn wir Gott Vorwürfe machen, dann ist es irgendwie schon so, dass wir uns über Gott erheben. Und dann können wir doch wieder Opfer werden dieser Überheblichkeit. Versteht mich nicht falsch, also es gibt einen Unterschied zwischen Gott sein Leid klagen und Gott anklagen. Gott wünscht sich, dass du zu ihm kommst, dass du ja mit ihm sprichst, aber nicht, um ihn anzuklagen. Er will an deiner Seite sein. Er will dir seine Hand geben. Er will mit dir gemeinsam durch die schwersten Zeiten deines Lebens gehen. Und Nebukadnezar hat diesen Zerbruch seines Herzens gebraucht, um Gott wirklich zu erkennen. Bis zu diesem Zeitpunkt, was wir in den Kapiteln davor gelesen haben, hat Nebukadnezar Gott eigentlich nur benutzt. Er hat vom Verstand her, er hat verstanden, dass Gott groß ist, was Gott alles tun kann und hat ihn ja eigentlich für seine Zwecke benutzt. Er hat ein Bekenntnis abgelegt, ohne dass sein Herz verändert wurde. Tillmann hat letzte Woche gesagt, seine Anbetung blieb äußerlich, ohne Konsequenzen. Trotz aller Offenbarung Gottes und den Dingen, die er mit Gott schon erlebt hat, war sein Herz nicht zerbrochen. Und Daniel forderte ihn ja noch dazu auf: Brich mit deinen Ungerechtigkeiten, brich mit deinen Sünden. Gott misst uns an dem, was wir erkannt haben. Ist mein Herz, ist dein Herz zerbrochen vor diesem Gott? Hat Gott einen Totalanspruch auf dein Herz? Ohne diesen Zerbruch können wir Gott nicht wirklich erkennen. Ist deine Anbetung nur äußerlich oder hat sie Konsequenzen? Daniel 4, 33. Zur gleichen Zeit kehrte mein Verstand wieder und zum Ruhm meines Königreiches erhielt ich meine Herrlichkeit und königliche Pracht zurück. Meine Verwalter, die mich während der vergangenen Jahre in meinen Regierungsgeschäften vertreten hatten, und die obersten Männer meines Reiches suchten mich auf. Meine Regentschaft wurde bestätigt, ja, meine Ehre war sogar noch größer als zuvor. Nebukadnezar hat verstanden, dass alles ein Geschenk von Gott ist. Aus Stolz wird Demut, wird Dankbarkeit. Das sehen wir an dem kleinen Wörtchen erhielt. Er erhielt sein Königreich zurück als ein Geschenk von Gott. Sehen wir alles als selbstverständlich an oder werden wir dankbar für alles, was Gott uns gegeben hat? Ich möchte das jetzt am Ende nochmal klarstellen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand krank wird oder warum etwas scheitert. Urteilt bitte nicht voreilig, schon gar nicht über andere. Aber es kann Situationen geben, wo Gott uns zeigt, wie mächtig er ist, wo er uns wie einen Weinstock zurückschneidet und er erstmal Zerbruch da ist. Unser Charakter wird geschliffen und aus Stolz wird Dankbarkeit. Auch das haben wir letzte Woche schon gehört. Gott wird dich nicht vor jedem Leid bewahren, aber er wird mit dir durch jedes Leid durchgehen. Gott ist immer für dich und möchte das Beste für dich. Und jetzt ist die Frage zum Schluss, wie komme ich da raus? Wie kann ich daran arbeiten? Und wir lesen in der Bibel von einem noch viel größeren König als Nebukadnezar, nämlich Jesus, der freiwillig seinen Thron verlassen hat. Philipper 2, die Verse 6 bis 8. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Dieser Jesus ist meine Hoffnung. Und er ist der Schlüssel für dich und mich. Er ist der Schlüssel zu einem freien Leben, das wir leben können. Stell dir vor, du könntest ein Leben leben, wo es nicht nur um dich geht, wo du dich nicht ständig vergleichst. Du bist nicht überheblich oder du fühlst dich nicht minderwertig, weil dein Wert sich nicht daraus erschließt, wie du im Vergleich zu anderen bist, sondern du weißt, du bist von einem Gott so geliebt, dass er alle Privilegien für dich aufgibt. Und das schenkt dir eine Freiheit, eine Gelassenheit, die unvergleichlich ist. Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und er erniedrigte sich noch mehr. Er starb am Kreuz für dich. Im Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner sagt Jesus, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und Nebukadnezar hat das ja dann sogar erlebt. Er sagt selbst, dass seine Ehre sogar noch größer war als zuvor. Jesus selbst erniedrigte sich und ging ans Kreuz. Sein Herz wurde für deins zerbrochen und danach wurde er erhöht. Und jetzt sitzt er zur Rechten seines Vaters im Himmel. Jesus baut durch das Kreuz eine Brücke. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt mit dieser Schlucht. Auf der einen Seite sind die Menschen, auf der anderen Seite ist Gott. Wenn ich Markus wäre, würde ich es jetzt malen, aber ich kann es nicht. Sorry. Also müsst ihr es euch vorstellen. Ich gehe davon aus, dass ihr es schon mal gesehen habt. Und dann kommt ja, diese Schlucht, die ist unüberwindbar zwischen Mensch und Gott. Und dann kommt das Kreuz von Jesus und baut diese Brücke, damit wir Menschen wieder zu Gott kommen können. Die Brücke oder das Kreuz baut eine Brücke in die Freiheit. Und ich weiß, ich kenne dieses Gefühl, dass man denkt, okay, irgendwie offenbaren sich jetzt immer mehr Probleme, immer mehr Schwierigkeiten. Vielleicht hast du ein Problem mit Stolz und du denkst, irgendwie wird das immer alles größer, dieser Problemberg. Aber ich kann dir eins sagen, das sollte dich nicht zurückschrecken. Das sollte dich nicht runterziehen. Denn dieses Kreuz wächst mit. Je größer diese Kluft zwischen dir und Gott ist, desto größer wird auch das Kreuz. Alles, was dich jetzt bewegt, aufwühlt, darf das Kreuz in dir einfach noch größer werden lassen. Wir singen jetzt gleich gemeinsam drei Lieder und ich würde mich freuen, obwohl es geht ja nicht um mich, aber es wäre schön, wenn das für dich eine Anbetung mit Konsequenzen wird. Geh mit Gott in den Austausch, lass ihn in dein Herz hinein. Nach dem Gottesdienst wird Brigitte Braun hier vorne sein. Und wenn du gerne mit jemandem beten möchtest, weil du diesen Weg mit Jesus wagen möchtest oder du möchtest dieses Versprechen erneuern, dann nimm das Angebot in Anspruch. Oder sprich mit irgendeinem anderen Mitarbeiter hier in der Gemeinde oder mit einer Vertrauensperson und ja, komm darüber ins Gespräch. Wir werden gleich die Zeilen singen, denn du bist das, was für mich zählt. Ich will ein Leben führen, das dir, mein Gott, gefällt. Und das will ich nicht aus Zwang oder aus Angst oder aus dem Vergleichen mit anderen heraus tun, sondern ich will es tun, weil ich immer mehr erkennen möchte, wie Gott mich sieht und was er für mich bereithält. Du sollst es aus Dankbarkeit tun und aus dem Wunsch nach Befreiung. Lass das Kreuz deine Brücke dafür sein. Amen.